Ja. Warum ist das so hell heute? Nee. Ja, schön hier zu sein. Habe eine ganz spannende Woche hinter mir, da kommt nachher noch was dazu. Freue mich hier zu sein. Heute Morgen hatte ich so, als ich nochmal in die Stille gegangen bin und nochmal zu gucken, was ein bisschen vorbereitet, auch mit Gott zu reden, habe ich das wirklich sehr stark empfunden, dass es ein großes Vorrecht ist, predigen zu dürfen. Auch bei euch, gerade auch bei euch predigen zu dürfen. Und darum freue ich mich sehr, auch wieder hier zu sein, an diesem leicht verschneiten Sonntagmorgen. Ich bringe euch heute kein so ganz einfaches Thema mit. Das wird nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, freudig, fröhlich sein. Aber ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, über das wir uns immer wieder auch Gedanken machen müssen, dürfen, sollten. Ich weiß nicht, ich komme aus der evangelischen Landeskirche, denn bei uns ist heute ein ganz spezieller Sonntag, der sogenannte Ewigkeitssonntag. Und an diesem Sonntag wird der Toten gedacht, die im letzten Jahr verstorben sind. Und da ist es auch ein guter Brauch, dass Kerzen entzündet werden. Die sind hier jetzt nicht an, aber ich werde die hier jetzt anzünden. Sollte kein Vorwurf an irgendjemand sein, möchte das entschuldigen. Ja. Sie brennt, das ist gut. Vielleicht kommt jetzt auch gerade in dem Moment dir jemand im Sinn. Vielleicht musstest du auch im letzten Jahr von jemand Abschied nehmen, Ade sagen, Gott befohlen. Lass uns einfach mal eine kurze Zeit der Stille, eine kurze Zeit, und uns diesen Menschen vielleicht vor Augen zu führen, die da gegangen sind und die nicht wiederkommen. Und so hat heute meine Predigt einen ganz bestimmten Titel. Der Titel lautet, was hält und was bleibt. Und ich habe mir heute Morgen nochmal drunter geschrieben, wir haben eine ewige Hoffnung. Eines hat mich mal wieder ganz besonders fasziniert. Mein Gott hat einen Plan, er hat einen Durchblick, er hat ein perfektes Timing und er hat den Terminkalender voll im Blick. Wie immer habe ich ihn gefragt, Herr, über was soll ich denn reden jetzt an diesem 26.11.? Und er hat mir vor meinem inneren Auge zwei Predigten hingelegt. Man würde sich ja immer wünschen, dass es dann eine ist. Aber er hat mir zwei hingelegt. Ja, und jetzt? Und dann vor zwei Wochen fiel mir plötzlich auf, der 26. ist der Ewigkeitssonntag. Und eine dieser zwei Predigten war die, die ich euch für heute nochmal vorbereitet habe. Und als wir diesen Termin vereinbart haben, da war Mitte des Jahres. Es war, aber Gott wusste, was ich heute sagen soll. Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue, dass er Dinge schon viel länger vorbereitet, wie wir das im Auge haben. Was hält? Ja, was hält? Vor zwei Jahren ist mein Schwiegervater verstorben und meine Mutter eine Woche später an der Beerdigung meines Schwiegervaters. Da wurden wir als Familie sehr intensiv mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert. Ja, die Vergänglichkeit war plötzlich ein großer Teil unseres Alltags. Und an einer Stelle, oder ich wurde sehr herausgefordert, da sind wir wieder in diesem Kopf geklopft von innen und dieser Gedanke kam massiv nach oben. Freddy, du Pseudo-Evangelist, du möchtest gern Prediger und Fake-Pfarrer, Du laberst die ganze Zeit über deinen Glauben, über den unsichtbaren Gott und die Bibel und ermutigst Leute, ganze Sache zu machen. Und dieser Jesus, der anscheinend so eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt. Aber jetzt, gerade jetzt, wo die Grundfesten deiner Familie erschüttert sind, wenn Menschen gehen, die dein Leben extrem geprägt haben und dir viel, unendlich viel Gutes getan haben, wie ist es dann um deinen Glauben bestellt? Wie ist es dann um deinen Glauben bestellt? Hält er dann was an, was du immer andere versprochen hast? Hält er es? Da stand ich also nun, ich kleiner Wicht. Was wird kommen? Angst? Verzweiflung? Unbändige Traurigkeit? Oder wird mir vielleicht sogar der Boden unter den Füßen weggezogen? In der Bibel hören wir so viel davon, dass Glaube, die Beziehung zu Gott, das Leben und der Tod einen ganz engen Zusammenhang haben. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Oder leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Oder ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir haben einen Gott, der da hilft und der Herr, der vom Tode errettet. Alles Verse, die wir in der Bibel lesen können. Aber sind es nur schöne Worte? Oder hält's wirklich? Hält's wirklich? Amen. Es war der 17.10.2021, ein Sonntagnachmittag. Ich war allein auf dem Weg zu meiner Mutter ins Krankenhaus. Es war schon klar, sie befindet sich auf der Zielgerade. Vieles ist mir durch den Kopf gegangen. Sie war schon 2 Tage im Krankenhaus, aber aufgrund der Corona-Situation konnte ich sie bisher nicht besuchen. Was würde ich antreffen? Mir war schon ein wenig mulmig zumute, muss ich ehrlich zugeben. Sie war verlegt worden von der Intensiv auf die Normalstation. Ich stand vor der Türe, ich trat ein in das Zimmer. Es war ein großes Zimmer, sie war alleine drin. In dem Moment, als ich diesen Raum betreten habe, war eines klar. Es geht zu Ende. Und was soll ich dir sagen? Die nächsten 1,5 Stunden, die ich alleine mit dir in diesem Krankenzimmer war, waren eigentlich die schönsten in meinem ganzen Leben. Diese 1,5 Stunden waren einer der schönsten Stunden in meinem ganzen Leben, in meinen letzten 56 Jahren. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Nein, es war kein schöner Anblick. Sie war nicht mehr ansprechbar, sie hat schwer geatmet, es ging zu Ende. Und trotzdem war das so eine intensive, tiefe Begegnung in diesem Moment. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so habe ich das noch gar nie gesagt, ich glaube, so intensiv war das noch nie mit meiner Mutter. in all diesen Jahren, aber diese eineinhalb Stunden, in denen ich ihr gesungen habe, aus der Bibel vorgelesen habe, mit ihr geredet habe, nur still daneben gesessen bin und die Hände gehalten habe, die waren so connected, die waren so tief, die waren so zusammen. Ja, ich habe gesungen. Nicht schön, aber aus vollem Herzen. Eigentlich hätte mich schon interessiert, was ich noch gesagt hätte zu meiner Gesangsleistung. Aber ja, ich habe mich nochmal bedankt, ich habe sie nochmal geehrt, ich habe nochmal um Vergebung gebeten. Ich weiß nicht, was angekommen ist, aber es war so tief, dass ich glaube, wir hatten wirklich eine gute, richtig gute Zeit miteinander. Und nach ganz kurzer Zeit, als ich begonnen habe, war so ein tiefer Friede in diesem Raum, ein Shalom, ein Vorhandensein von der Gegenwart Gottes. Ja, ich glaube, in dem Moment war Jesus näher dran an diesem Bett gestanden und hat mit uns diese eineinhalb Stunden verbracht. Und ich möchte euch sagen, es ist nicht unbedingt schön, jemand beim Sterben zuzuschauen. Aber diese eineinhalb Stunden an diesem Sonntagnachmittag im Krankenhaus, die möchte ich mir nicht mehr nehmen lassen. Das ist so was Wunderbares. Das ist so ein Schatz. Dadurch ist mir einiges neu und erneut klar geworden. Und das möchte ich euch jetzt einfach nochmal sagen. Die Bibel, denn das ist das Wort Gottes, hält, was es verspricht. Denn die Bibel ist ein Buch des Lebens. Auch wenn darin ganz viel Totschlag, Mord, Krieg und Tod vorkommt. Aber die Bibel ist ein Wort des Lebens, weil es von Gott kommt. Zweitens, der Friede Gottes ist eine Kraft, die selbst in der Dunkelheit strahlt. Und der Friede Gottes, wie es in der Bibel heißt, ist höher als unsere Vernunft, mehr als das, was wir denken können. Und er ist nicht in Worte zu fassen. Er ist nicht von dieser Welt. Und er ist was, was man nicht machen kann, sondern was man geschenkt bekommt. Den Frieden Gottes bekommt man geschenkt. Meinen Frieden gebe ich. Meinen Frieden lasse ich euch. Ich gebe ihn nicht, wie ihn die Welt gibt. Eure Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14. Drittens. Nichts ist so sicher wie der Tod. Aber ich glaube, wir beschäftigen uns zu wenig damit. Entschuldigung. Ich sage jetzt einen ganz steilen Satz. Zu sterben ist normal, das ist noch nicht steil. Aber sterben ist genauso normal und unnormal, wie auf die Welt zu kommen. Es ist einfach ein wesentlicher Bestandteil unseres Daseins. Zu kommen und zu gehen. Wir sagen oft, ja, was markiert es? Das Ende. Nee. Wir nennen das zwar so, aber eigentlich ist der Tod ist genau das Gleiche wie Geburt. Der Tod ist genau das Gleiche wie Geburt. Es beginnt was Neues. Viertens. Ja, wir sind dem Tod machtlos ausgeliefert. Wir können nichts dagegen tun. Aber am Kreuz, an diesem Kreuz von Golgatha, hat Jesus den Tod besiegt und er hat sein Recht auf mich verloren. Nun ist klar, es ist nicht das Ende. Es ist der Anfang von was Neuem. Es ist nicht alles vorbei. Und mir ist klar geworden, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz die Tür geöffnet hat, das Tor geöffnet hat, mit aller Macht durchstoßen. Um welches Tor rede ich? Ich rede von dem Tor und die Tür ins Paradies, wo einst Adam und Eva waren. die Türe, dieses Tor ins Paradies, ist durch das Tor Jesu jetzt plötzlich sperrangelweit offen. Bisher standen da die zwei Bodyguard-Engel und die haben immer gesagt, hier kommst du nicht rein. Aber jetzt ist die Tür offen. Und übrigens, diese zwei steht immer noch da, so stelle ich mir das vor. Und wenn du hinkommst, dann werden sie erkennen, dass du ein Freund von Jesus bist. Sie werden auf die Seite treten und werden dich durchlassen. So stelle ich mir das vor. Vielleicht ist es ganz kindlich, aber mir hilft es. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. So lesen wir im 2. Timotheus. Fünftens, wir werden uns wundern. Wir werden uns wundern, wenn wir im Himmel treffen und wenn wir vielleicht auch mal nicht treffen. Aber ich bin mir sicher, wir werden uns wundern. Ich will jetzt da keine Theorie draus machen und kein theologisches Statement abgeben. Aber es steht drin, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters. Erstens mal, wir haben es nicht zu entscheiden. Zweitens, zum Glück haben wir es nicht zu entscheiden. Denn wir würden ganz andere Maßstäbe ansetzen, die Gott hat. Er hat andere Zugangskriterien. Ich bin gespannt. Sechstens, es gibt eine Formulierung in der Bibel, die heißt Land der Lebendigen. Und die Bibelausleger sind sich an der Stelle nicht so ganz einig, was da damit gemeint ist. Aber eine Interpretation gefällt mir ganz besonders und die nehme ich für mich in Anspruch. Das Land der Lebendigen ist der Platz gemeint, der bei Gott ist. Die Ewigkeit, der Himmel, das Paradies, der Garten Eden, das ist das Land der Lebendigen. Und jetzt lasst euch mal auf ein kleines Gedankenspiel ein. Wenn dann dort das Land der Lebendigen ist, was ist dann hier? Was ist dann hier? Ein Wartesaal, eine Besserungsanstalt, ein Bootcamp für schwer Erziehbare oder die Spielwiese von Gott, eine Arena, in der er sich anschaut, wie wir leiden und Schmerzen haben, sich darüber freut. Ja, was ist das dann hier? Ich lass mal so stehen. Siebtens, vor einigen Jahren wollte ich mal eine Predigt machen zu dem Thema Heimweh nach der Ewigkeit. Da ist nichts draus geworden. Aber der Titel kommt mir immer wieder mal in den Sinn. Und da gibt es diesen einen Typen in der Bibel, den ich irgendwie ziemlich krass finde. Der Paulus, der haut dann so Sätze raus wie, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Oder, denn er setzt mir hart zu, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Ja, das fordert mich schon heraus, solche Sätze. Ehrlich gesagt, ich gäbe es offen zu, Heimweh habe ich nicht so richtig nach dem Himmel. Aber einmal, hoffentlich einmal dort sein zu dürfen, das löst schon eine Freude in mir aus. Also, aber so Heimweh würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Denn ich habe eines, ich habe einen ganz großen Respekt vor dem Weg des Sterbens. Es ist nicht der Tod selber, sondern der Weg dorthin. Und der kann schon lang und schmerzhaft sein. Der kann einiges mit sich bringen. Aber dann kommt der Tod, dem Jesus die Macht genommen hat. Ja, aber es ist, ich bringe gerne nochmal den Vergleich. Ich glaube, es ist genauso, wie wenn wir auf die Welt kommen. Die Wehen, die bringen die Schmerzen. Und die Geburt ist dann so ein Endprozess. Die Wehen bringen die Schmerzen. Und so ist es auch. Das Sterben ist der schmerzhafte Prozess, und der Tod ist dann einfach dieses zu Gott gehen. Ich hoffe, dass ich, wenn ich diesen Weg einmal gehe und an diesem Tor stehe und die zwei Jungs da stehen und ich klein nach oben schaue und gespannt bin auf ihre Reaktion, dass sie dann wirklich freundlich zur Seite treten und sagen: Bitteschön. Ich habe große Hoffnung, dass es so sein wird. Bin mal gespannt, wann es soweit ist und ob meine kindliche Vorstellung dann auch so sein wird. Ich würde euch empfehlen, im 2. Korintherbrief im Kapitel 5 die Verse 1 bis 10 mal zu lesen. Da ist vieles von dem, was ich heute jetzt mit eigenen Worten gesagt habe, auch drin. Und auch, dass Paulus, der große Paulus, auch den Prozess des Sterbens lieber umgehen würde, aber es eben auch dazugehört. Kurze Zusammenfassung von dem, was hält. Das Leben ist ein riesengroßes Geschenk, das dürfen wir nie vergessen. Das Leben ist ein riesengroßes Geschenk. Und wir sind vergängliche Wesen. Die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir vergänglich sind. Und wir können unser Leben nicht selber verlängern. Wenn es Zeit ist, ist es Zeit. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die damalige Zeit, als wir da in dieser Trauerphase waren um unsere Eltern, da habe ich das auf eine ganz wunderbare Weise erlebt, wie Gott hält und durchträgt, wie er Kraft gibt, wie ich das nur selten in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe es wirklich gespürt, was in diesem kleinen Liedvers drin steht. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein, ewiglich. Und es ist natürlich auch ein großes Geschenk, Menschen an der Seite zu haben, die Anteil nehmen, die dich in so einer Zeit begleiten, die dich vielleicht auch ein Leben lang begleiten. Die Gespräche, tröstende Worte, Briefe, Mails und was auch immer. Aber am Ende hält nach meiner tiefsten Überzeugung, Erfahrung, nur der eine. Es hält nichts anderes im Leben wie dieser Jesus. Er hat dem Tod die Macht genommen, und diese durchbohrten Hände streicheln, halten, tragen mich an jedem Tag aufs Neue. Denn wenn ein ewigen Gott, ein Vater, Sohn und ein Heiliger Geist, der das Leben liebt. Was bleibt? Im Psalm 103 lesen wir die sehr ermutigenden Worte, ich möchte es mal so betonen. Er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch. Wir sind nur Staub. Der Mensch ist vergänglich wie Gras. Es ergeht ihm wie den Blumen im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort. Und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. Ja, was bleibt in meinem Leben? Ein Sarg, eine Urne, Asche, Staub, Erde. Ist es wirklich so, wie dieser Text aus dem Psalm beschreibt? Ja, als sei ich nie da gewesen. Ja, da ich weder Sokrates noch Julius Caesar, Friedrich Barbarossa, Albrecht Dürer, Mozart, Albert Einstein und schon gar nicht Mutter Teresa bin, wird es mal wohl so sein. Es wird eine Zeit geben, an den sich niemand mehr an mich erinnert. Es wird eine Zeit geben, wo es niemand mehr gibt, der mich gekannt hat. Und auch die Dinge, die wir mit unseren Händen erschaffen werden, sind nicht ewig. Ich denke, da sind wir uns einig. Auch die sind vergänglich, wie wir selber. Ja, was soll das Ganze denn? Ist es doch nur ein Wartesaal? Nein, wir leben nicht in einem Wartesaal, sondern wir leben, es ist der Ort der Freiheit. Es ist der Ort der selbstgewählten Freiheit. Der Mensch wollte so sein wie Gott und will es immer noch so sein. Und wenn wir uns von Gott entfernen und den Stecker ziehen, dann hat es eine logische Konsequenz, dass wir von der Ewigkeit in die Vergänglichkeit wechseln. Von der Unvergänglichkeit und zeitlos, so wird Ewigkeit nämlich beschrieben, wird die logische Konsequenz daraus, dass wir vergänglich werden und der Zeit ausgeliefert sind. Das ist der Ort der Freiheit. Hier sind wir. Vielleicht ist Wartesaal doch der richtige Begriff oder die richtige Bezeichnung für unser Dasein. Denn wir warten darauf, dorthin zurückzugehören, dahin zurückzukehren, wo wir eigentlich hingehören. Vielleicht ist Wartesaal doch richtig. Wir warten darauf, dorthin zurückzukehren, wo wir eigentlich hingehören. Unsere wahre Heimat. Und diesen Wartesaal, wenn man das so sagen will, den uns Gott geschaffen hat, und schaut euch raus, den er wunderbar geschaffen hat. Er hat uns wirklich einen wunderbaren Platz geschaffen, an dem wir unsere Freiheit ausleben können. Und da möchte ich heute auch nochmal dazu aufrufen, zu sagen, Leute, lasst uns darauf achten, wie wir mit diesem Raum, den uns Gott hier gegeben hat, auch umgehen. Wie wir ihn mit Füßen treten, wie wir manchmal mit ihm umgehen. Ich bin kein Umweltfanatiker, aber wir müssen damit umgehen. Meine Frau gibt mir ein Zeichen. Was ist das Zeichen? Okay, ich bin über der Zeit, ich muss mich beeilen. Also gut. Das ist, wenn man in der Vergänglichkeit lebt. Genau, da hat man nicht ewig Zeit, ja. Ja, um von der Vergänglichkeit in die Ewigkeit zu kommen, ist es ganz wichtig, dass sich unser Aggregatzustand verändert. Denn wir können so, wie wir sind, nicht vor Gott reden. Das funktioniert nicht. Und deshalb ist es notwendig zu sterben. Also der Sterben und Tod sind notwendig. Okay, ich bin da wieder auf zwei Dinge gekommen. Unser Körper ist im Grunde eine Verpackung. Beim einen ist er schöner und wohlgeformt wie beim anderen. Aber die Verpackung, ich darf das jetzt mal so despektierlich nennen, was drin ist, ist die Seele. Kein Wissenschaftler hat sie bisher gefunden. Aber die Bibel sagt, oder Jesus sagt selber, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten. Hört bitte zu. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Es gibt einen Unterschied. Denn unsere Seele bleibt für immer und ewig. Unsere Seele bleibt für immer und ewig. Zweitens, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich habe mir die letzten Wochen, na, eigentlich schon frage ich mich das immer, seit ich Christ bin, was sind denn die Schätze im Himmel? Was von dem, was ich getan hat, hat einen Wert über mein Leben hinaus? Was von dem hat einen Ewigkeitswert? Was bleibt? Woran hängt mein Herz? Darüber könnten wir sicherlich ein Buch schreiben. Ich hatte bisher noch nicht die Zeit. Aber ich bin auf eine Formel gekommen und die möchte ich euch heute mitgeben. Ich glaube, es könnte eine Formulierung sein, es sind die Dinge, die ich von ganzem Herzen ohne Berechnung gemacht habe und wenn es gut geht, von dem dann auch noch andere Menschen direkt und indirekt profitiert haben. Ich wiederhole nochmal, das sind die Dinge, die ich von ganzem Herzen ohne Berechnung gemacht habe und von dem im Idealfall andere Menschen direkt oder indirekt profitiert haben. Auf die Schnelle ein paar Beispiele. Vater und Mutter zu sein, mit allem, was dazugehört. Ja, mit Gott Zeit verbringen. Wirklich einfach nur mit Gott Zeit verbringen. Anderen ganz praktisch finanziell und im Gebet zu unterstützen. Sich zu entschuldigen und zu vergeben. Liebe leben. Sich selbst und andere zu ermutigen. Jesus in sein Leben aufzunehmen. Sich selber nicht immer zu wichtig zu nehmen. Vertrauen gegenüber anderen Menschen, aber auch natürlich in Gott. Es gibt noch viel, viel mehr. Immer mit dieser Haltung, die diese Dinge von ganzem Herzen ohne Berechnung zu tun. Man gebe mir noch 3 Minuten. Ich war die letzte 1,5 Woche in Hamburg. Hab Urlaub gemacht. Auf St. Pauli, mitten auf der Reeperbahn. Kein Witz, tatsächlich. Aber nein, keine Angst, ich führe kein Doppelleben. Ich habe mit meiner Tochter und zeitweise auch mit meiner Frau bei der Heilsarmee auf St. Pauli hospitiert. Das Haus der Heilsarmee ist seit 1902 mittendrin auf der Reeperbahn. Ja? Und sie macht auch das sozialdiakonische Arbeit mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Und was sie da tun, tun sie aus ihrer Beziehung zu Jesus. Sie machen nicht nur soziale Arbeit, sondern sie tun es aus ihrem Glauben raus. Und in, das könnt ihr mal glauben, auf St. Pauli gibt es viele Leuchtwerbung außen an den Häusern. Und auch an diesem Haus gibt es eine Leuchtwerbung an der Fassade. Und da steht, Jesus lebt in St. Pauli. Ja, auch in St. Pauli lebt Jesus. Ja, wir haben mitgeholfen. Wir haben die Hungrigen versorgt, ihnen Lebensmittel gegeben. Es war ein geschützter Platz, wo es warm war. Haare wurden geschnitten und Kleidung gab es auch. Und auch über Jesus haben wir geredet. So viel Armut, Zerbrochenheit und Perspektivlosigkeit habe ich noch nie in meinem Leben auf einem Haufen gesehen. Noch nie. Und ich muss auch ehrlich sagen, die ersten 3 Tage waren sehr herausfordernd. Wenn du geballt mit so einer Situation konfrontiert bist. Ja, und das, was da getan wird, nicht das, was wir getan haben, sondern was da getan wird, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber meine Lieben, es ist ein Tropfen, versteht ihr? Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Tropfen. Und für diese Leute macht es einen Unterschied, ob sie am Mittagessen bekommen oder nicht. Für diese Leute macht es den Unterschied. Es war sehr anstrengend, emotional wie körperlich. Aber ich hatte noch selten in meinem Leben, wirklich, vielleicht mit dem Wort nie muss man immer vorsichtig sein, aber ich hatte wirklich noch selten in meinem Leben das Gefühl, das Richtige zu tun. Was zu tun, was völlig richtig ist. Versteht ihr, was ich meine? Das war nicht schön. Es war, wie gesagt, anstrengend, aber das Gefühl, das genau das Richtige und was Wichtiges zu tun. Wir müssen das, ich könnte da jetzt nur 2 Stunden reden, aber ihr müsst euch mal vorstellen, ihr steht morgens auf und ihr wisst nicht, ob und was ihr heute zu essen bekommt und wo ihr heute Nacht schlaft. was das für ein Stress bedeutet. Was das für ein Stress ist. Das ist nicht bei allen so, aber da ist mir wieder bewusst geworden. Es ist wichtig, Dinge zu tun. Und plötzlich habe ich auch wieder ganz anders verstanden, was in diesem Vers 5, im Kapitel 25 im Matthäus-Evangelium, im Vers 40 steht. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Lasst uns Acht haben aufeinander. Es muss nicht jeder nach St. Pauli fahren. Es muss nicht jeder und kann auch nicht jeder dort arbeiten. Aber lasst uns Acht haben aufeinander. Ja, was von dem, was wir tun, hat Ewigkeitswert? Und was ist nur Haschen nach Wind? Lasst uns in dieser Frage auch locker bleiben, nicht verkrampft werden, sondern eines tun, einfach unseren Herrn ganz ehrlich. Frag deinen Herrn ganz ehrlich: Jesus, was hat Ewigkeit in meinem Ewigkeitswert in meinem Leben? Was sind die Schätze, die ich im Himmel sammle? Was ist das in meinem Leben, was du als Schatz im Himmel bezeichnen würdest? Und ich bin mir ganz sicher, er wird es dir zeigen. Lasst uns locker bleiben, nicht verkrampft. Ich möchte enden mit dem Liedvers. Ich glaube, wir singen ihn nachher auch noch. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Amen.